ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Morgen beginnt sie, die 111. Tour de France, und es geht wieder los. Unser täglicher Service für euch zu Hause von heute an wieder jeden Tag wird uns begleiten über diese wunderbare Tour de France, die ja in diesem Jahr in Italien beginnt und nach 3.492 Kilometern in Nizza endet und nicht in Paris, weil dort die Olympischen Spiele bereits ihre Schatten vorauswerfen. So, wir sind wieder in illustrer Runde beisammen. Natürlich darf Holger Gerska nicht fehlen. Grüß dich, Holger.
Hallo, Michael.
Florian Nass, unser Fernsehreporter, ist da.
Hallo.
Unser Experte Fabian Wegmann.
Hallo.
Und Michael Ostermann, der Online-Experte und Experte für den Radsport generell. Grüß dich, Micha.
Hallo.
Holger, La Dolce Vita hier in Italien, das wird bald vorbei sein, dann wird's ernst. Wie sind denn deine ersten Eindrücke, vor allen Dingen nach dieser Präsentation gestern?
Ja, sehr italienisch. Also es war eine Veranstaltung extrem fürs Fernsehen gemacht, das, was wir bei der Tour de France von Jahr zu Jahr ein bisschen auch kritisiert haben, dass die Fahrer und auch der Begleittross immer ein bisschen in den Hintergrund rücken zugunsten guter Fernsehbilder. Das ist gestern auch gemacht worden. Simon Geschke hat uns erzählt, sie mussten für die Veranstaltung, die um 18.30 Uhr begann, er hatte um 19 Uhr seinen Auftritt, um 14 Uhr das Hotel verlassen. Auch für uns war das dieses Shuttlebus-System auf den Berg, auf der anderen Seite sozusagen der Altstadt von Florenz, dass man Florenz zu Füßen liegen hatte und es im Hintergrund der Fernsehbilder war. Doch einiges in Kauf nehmen. Wir haben den Rückweg dann diese 4 Kilometer da vom Berg runter zu Fuß gemacht, weil einfach nichts anderes mehr ging. Es war wirklich das nackte Chaos auch für Zuschauer, die mit Shuttlebussen abgeholt werden sollten, und aber die Busse waren alle krachend voll. Die kamen gar nicht mehr rein. Und für die Radprofis war es so lala. Sie haben dann den Moment sehr genossen, glaube ich. Aber alles drumherum war so ein bisschen, ein Kollege hat gesagt, Italien trifft Frankreich. Das war so ein bisschen, gab es noch ein paar Abstimmungsprobleme.
Aber deshalb ist ja gut, dass wir darüber sprechen und diese Eindrücke aus dem Hintergrund mal schildern, weil vordergründig waren das natürlich sehr opulente Bilder. Michael, deine Headline nach diesem Spektakel gestern?
Die Bilder waren dann schon grandios mit der Hauptstadt der Renaissance im Hintergrund als Kulisse und schon unten in der Stadt. Sie sind ja am Palazzo Vecchio gestartet. Dann sind sie unter Fanfarenstößen auch rausgerollt aus dem Palast, haben sich neben David, der Statue von Michelangelo, aufgebaut, haben da schon ein erstes Mal ins Publikum zu den wenigen Fans und sehr, sehr vielen Touristen, die wahrscheinlich eigentlich die Statue sehen wollten und nicht dürre Radprofis, haben es schon da einmal in die Menge gewinkt, sind vorgestellt worden und dann eben über den Arno hinauf auf die gegenüberliegende Seite gerollt. Also das war schon sehr spektakulär, und ich war nicht oben auf dem Berg, ich habe es halt unten verfolgt, und da wirkte das alles fantastisch, und ich verstehe aber, dass da oben wahrscheinlich das alles ein bisschen chaotischer vonstatten gegangen ist. Also wenn man unten geblieben ist, hatte man nur tolle Bilder.
Fabi, sportlich harter Auftakt bis zum Montag, das kann man sagen. Wie sind denn die ersten Etappen auf dem Stiefel zu bewerten?
Ja, die sind knüppelhart, also vor allen Dingen die ersten beiden. Die dritte geht dann wieder, aber die erste gerade nach Rimini, das sind gleich mal 206 Kilometer, 3600 Höhenmeter. Es sind drei Berge der zweiten Kategorie, 4 Berge der dritten Kategorie. Also da geht es von Anfang an los, also gleich bei 50 Kilometern ist man auf fast 1000 Höhenmetern. Also das wird ein Spektakel, ganz sicherlich. Da geht es richtig rund von Anfang an. Und auch am zweiten Tag geht es nach Bologna. Da ist ein Anstieg, ein Schlussanstieg, der ist zweimal zu befahren. Der ist teilweise bis zu 20% steil. Da wird schon ordentlich durcheinander gewürfelt und da wird auch schon mal die Spreu vom Weizen getrennt. Also ein Sprinter wird hier nicht so ohne weiteres in Gelb fahren. Vielleicht am ersten Tag eher noch, da sind es noch fast 30 Kilometer bis ins Ziel vom letzten Berg. Aber der muss schon wirklich sehr bergfest sein.
Also geht von Anfang an voll rein und dann geht es ja rüber nach Frankreich. Und ich habe es angedeutet, Ende in Nizza, Finale in Nizza. Und es gibt Schotter unterwegs, es gibt 2800 Meter den Col de la Benotte. Es sind Höhepunkte wieder gespickt vorhanden, Holger. Was glaubst du, wie ist diese Tour einzuordnen im Vergleich zu den Vorjahren? Ist sie noch mal schwerer geworden?
Ich glaube, sie ist ja ein bisschen sprinterfreundlicher geworden, insofern, als dass es sehr viele Etappen gibt, die theoretisch in einem Massensprint enden könnten. Ich glaube, so 8, sogar 9 wären möglich. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn Jasper Philipsen die ersten 3 gewinnt und letztlich keine andere Mannschaft mehr hinterherfährt. Dann gibt es eine große Chance für Ausreißer, das ist das eine. Das andere ist diese unglaubliche Abwechslung, die wir haben. Also diese frühere Anlage der Tour de France mit Sprinteretappen, dann am 8. Tag in Einzelzeit fahren, dann vielleicht noch ein Sprint und dann geht es am ersten oder am zweiten Wochenende in die ersten Bergketten. Das ist natürlich komplett aufgeweicht. Es ist ein permanentes Hin und Her. Wenn das Wetter auch noch so ist, wie es momentan in diesem europäischen Frühsommer so ist, dass man das Gefühl hat, irgendwann sind 12 Grad, am nächsten Tag sind 30. Jetzt hier haben wir eher 35 in Italien, aber es soll auch nächste Woche in Frankreich wieder anders werden. Dann ist das eine sehr harte Geschichte, weil man sich jeden Tag wieder neu auf diese Konstellationen einlassen muss. Und das, was man definitiv nicht unterschätzen darf, sind diese letzten 3-4 Tage in den Seealpen. Sagt man Seealpen in der Nähe von Nizza, was soll da passieren? Das ist hammerhart am Ende so einer Rundfahrt. Und ich glaube, dass weder der Galibier eine Vorentscheidung bringt, noch die Pyrenäen. Es sei denn, einer hat wirklich dieses Tour de France Feld total im Griff. Aber normal fällt die Entscheidung wirklich erst in den letzten Tagen.
Ist die Tour, Florian, für einen der beiden Hauptfavoriten, nämlich Pogacar oder Vingegaard, gemacht?
Naja, man muss mal erstmal wissen, wie gut ist Vingegaard tatsächlich. Also Pogacar ist für mich deshalb schon allein der Favorit, weil er super vorbereitet ist und weil seine Mannschaft noch mal besser geworden ist. Ich erwarte tatsächlich, dass Pogacars Truppe schon morgen, schon bei der ersten Etappe, vielleicht auch bei der zweiten Etappe, etwas testen will. Es bietet sich förmlich an, Fabi hat es eben beschrieben, die 206 Kilometer mit 7 Bergen, mit Anfahrten, mit Abfahrten. Es ist prädestiniert dazu, dass man einen Favoriten schon einmal austestet. Und UAE mit dieser Truppe ist genau dafür gesetzt. Man darf ja nicht nur Pogacar sehen, sondern wer ist denn dahinter? Die haben eine Mannschaft mit locker 2-3 Fahrern, die alle die Fähigkeit hätten, auch ums Podium mitzufahren. Das heißt, sie können wechselweise attackieren. Da bin ich sehr drauf gespannt. Holger, ich bin voll bei dir. Diese letzte Woche ist mega schwer. Es gibt eine Etappe dreimal über 2000 Höhenmeter. Das ist Wahnsinn. Auch eine körperliche, extrem körperliche Belastung. Aber dass man einen Spitzenfahrer schon am ersten Tag attackieren kann, und zwar nicht über ein Zeitfahren, ja, sondern wirklich attackieren kann auf 206 Kilometer, das finde ich extrem gut. Ich finde es super. Das ist super spannend, weil man schon am ersten Tag mitzittert. Und die Fahrer tun es übrigens auch. Ich war auch im Palazzo Vecchio, das war ideal, weil man konnte mit den Fahrern direkt reden. Sie haben nicht nur Respekt, ich glaube, der ein oder andere, auch Sprintertyp, hat Angst. Jemand wie Cavendish, der wird morgen richtig gefordert. Das ist echt brutal für den. Da muss die ganze Truppe zusammenhalten, um den nicht nur bei Laune zu halten, ja, sondern zu verhindern, dass er abgehängt wird. Auf der anderen Seite, die Fahrer machen so eine Etappe dann schwer. Ja, es kann ja auch sein, dass alles ruhig verläuft. Aber das Terrain ist dafür bereitet, dass es richtig zur Sache geht ab dem ersten Tag. Und das finde ich super spannend.
Nun wurde gestern bekannt, dass Tadej Pogacar 10 Tage vor dem Tourstart eine Corona-Infektion hatte. Er selber sagt, naja, ich habe einen Tag nicht trainiert, dann saß ich schon wieder ein bisschen auf der Rolle. Dazu können wir uns vielleicht mal seinen Helfer, Teamkameraden Nils Polit kurz anhören.
Er hat sich jetzt nicht schlecht gefühlt, im Training nicht schlecht gefühlt. Ja, war nicht wirklich krank, nur dieser Test war positiv und von daher wirft uns das nicht groß zurück.
Ja, Micha, warum hängt das überhaupt an die große Glocke, wenn es eigentlich kein Faktor ist? Ist das nochmal, um die Konkurrenz ein bisschen zu verunsichern?
Ja, ich glaube, also es schieben ihm ja alle die Top-Favoriten-Rolle zu. Das ist ja auch berechtigt. Er hat den Giro gewonnen, er musste dann nicht sehr tief gehen. Er hat den mit einem großen Vorsprung gewonnen. Und ohne, dass man wirklich das Gefühl hatte, er war herausgefordert. Trotzdem stecken ihm natürlich diese 3 Wochen, die ja nicht ohne waren, in den Beinen. Und dann hat er die 3 vermeintlichen Konkurrenten, Jonas Vingegaard, von der schon davon spricht, dass es ein Sieg, dass er überhaupt hier am Start steht, weil er eben bei der Baskenland-Rundfahrt, wie die anderen beiden auch, schwer zu Fall gekommen ist und er war wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Schulterbruch, Schlüsselbeinbruch, Lungenverletzung, Lungenkollaps. Also da 2 Tage auf der Intensivstation. Also dass der hier am Start steht und natürlich nicht in der allerbesten Verfassung hier stehen kann, das ist völlig klar. Primoz Roglic auch gestürzt in der Baskenland-Rundfahrt, die Dauphiné-Rundfahrt gewonnen, da auch zweimal noch gestürzt, auch nicht die optimale Vorbereitung. Ich habe am Mittwoch in Salzburg, wo das neue Team ja präsentiert wurde mit den neuen Trikots und dem neuen Mehrheitsanteilseigner Red Bull, habe ich mit Dan Lorang gesprochen, dem Head of Performance, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, der sagte, natürlich war das keine optimale Vorbereitung. Und Remco Evenepoel fährt seine erste Tour de France, auch der war gestürzt bei der Baskenland-Rundfahrt, hat selber gesagt, bei der Dauphiné-Rundfahrt, bin nur bei 85%. Jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen weiter, aber auch nochmal krank gewesen, hat die belgischen Meisterschaften verpasst deswegen. Und der sagt ganz locker, also es führt kein Weg an Tadej vorbei. Und ich gehe das hier an, um zu lernen. Und natürlich will ich gut performen, aber dass ich das Ding gewinne, diese Ansprüche erhebt er jetzt hier nicht von sich aus, zumindest nicht offensiv. Und natürlich sagt Tadej Pogacar so, pass auf, ich bin auch nicht so richtig super drauf, weil ich habe jetzt noch eine Covid-Erkrankung gehabt. Das gibt den anderen was zu denken. Aber am Ende ist es natürlich, entscheidet sich es auf der Straße. Und wenn man sich so umhört in seinem Umfeld, dann müssen sie ihn, glaube ich, eher bremsen, weil ich glaube auch, wie Florian es eben schon gesagt hat, dass der am liebsten schon auf der ersten Etappe mal testen würde, wie sind denn die anderen so drauf und gleich mal zeigen will, dass er vielleicht doch derjenige ist, der hier das alles im Griff hat. Aber gut, das ist jetzt alles der Blick in die Glaskugel, das wird die erste Etappe dann zeigen.
Jetzt sind ein paar Favoriten schon genannt worden, wir haben uns da mal umgehört.
Wir haben ein extrem starkes Team dort, wir haben es jetzt schon in den Vorbereitungsrennen gezeigt. Das Team hat dieses Jahr auf jeden Fall einen richtigen Flow.
Tadej Pogacar ist dieses Jahr der stärkste Fahrer. Bei der Tour die letzten zwei Jahre natürlich auch Schwächen gezeigt schon gegen einen wirklich, wirklich sehr dominanten Vingegaard, der jetzt aber seit der Baskenland-Rundfahrt mit einer schweren Verletzung lange keine Rennen gefahren ist. Bei dem ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass er hundertprozentig fit ist. Und selbst wenn, würde ich Pogacar dies Jahr doch wieder stärker einschätzen.
Ich sehe eigentlich zwei Favoriten. Tadej Pogacar und Vingegaard. Roglic lasse ich noch so halb zählen, aber Evenepoel nicht so wirklich. Vielleicht liege ich hier damit ja extrem falsch.
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt natürlich einen absoluten Top-Favoriten, der halt einfach auch beim Giro dort total überzeugt hat. Es ist jetzt so ein bisschen eine Wundertüte, was mit Vingegaard passiert. So ein bisschen ungewisse, wie es um seine Form genau steht.
Dieses Jahr hatte Pogacar die perfekte Vorbereitung und Vingegaard musste improvisieren. Von daher ist mein Tipp Tadej Pogacar. Die anderen drei können sich die Köpfe einschlagen ums Podium.
Ja, ganz klar. Also das ist das große Ziel, mit Pogi den Giro Tour Double zu holen.
Pogi, sagt Nils Polit, haben wir ein paar deutsche Stimmen jetzt gehört, zu den Favoriten, keine Überraschung dabei. Fabian, du bist der Einzige, glaube ich, der so wirklich einschätzen kann, was es bedeutet, weil du selbst als Profi im Sattel gesessen hast. Wenn man vier Wochen nicht trainieren kann, so wie Jonas Vingegaard, ist das überhaupt aufzuholen? Ist das körperlich wettzumachen, auch wenn er jetzt hier am Start steht?
Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Für mich nicht, wäre das nicht möglich gewesen, aber guten Jonas Vingegaard ist auch kein Fabian Wegmann, das ist eine ganz andere Liga. Ich glaube, als sie hätten ihn nicht starten lassen, wenn er nicht einigermaßen mitfahren kann. Also sie haben, er hat ordentlich trainiert, er sieht super fit aus, also zugenommen hat er keinen Gramm. Das habe ich mir gestern wirklich persönlich, konnte ich ihn anschauen. Der sieht super fit aus, aber was alles andere bedeutet, ich glaube, da wird sehr viel gespielt. Eben auch Pogacar, der hat das jetzt einfach rausgehauen mit seiner Covid-Erkrankung. Er sagte, das hat mich eigentlich nicht groß gejuckt, aber im Endeffekt, irgendwann kommt es vielleicht auch raus, warum soll ich es jetzt nicht sagen? Das bringt nochmal ein bisschen Unruhe rein. Ich glaube, das ist ihm trotzdem, also Jonas Vingegaard, vier Wochen ist einfach zu viel. Vielleicht bringt es ihm aber ein bisschen was. Ich glaube, in der ersten Woche, die ersten zwei Wochen wird er nicht ganz fit sein. Deswegen glaube ich, dass Pogacar den ersten, zweiten Tag, dann den vierten Tag über den Galibier, da wird er, glaube ich, mal einen Akzent setzen. Da will er vielleicht auch schon mal Jonas Vingegaard testen. Da wird er mit Sicherheit auch noch stärker sein. Was ich mir vorstellen kann, dass Jonas Vingegaard in der dritten Woche, dass er einfach stärker wird über die zwei Wochen, dass er dort besser ist. Er ist besser im Hochgebirge, wenn es dann auf den Col de Lambonnet geht, auf über 2800 Meter Höhe. Das ist, glaube ich, da hat er einen Vorteil. Nur ob er diese Substanz, diese Grundlage jetzt schon gelegt hat, ob er das hat. Ich meine, er hat zweimal die Tour de France schon gewonnen. Er ist jetzt auch nicht mehr ganz so jung. Also diese Grundlage hat er. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er, wenn es gut läuft, wenn er die ersten zwei Wochen gut durchkommt, dass er dann in der dritten Woche vielleicht ihm Paroli bieten kann. Die erste Woche wird, glaube ich, sehr schwer für ihn.
Weil du sagst, der sieht fit aus, der sieht gut aus. Wie schwer sind die beiden? Also Vingegaard und Pogacar oder wie leicht?
Oh, ich glaube, das weiß ich natürlich, ich hab sie selber nicht gewogen. Das gibt es ja auch nicht mehr, dieses Wiegen. Das gab es ja früher immer vor der Tour de France, dass die Fahrer nochmal gewogen werden. Pogacar, der ist immer so ein bisschen kräftiger. Der sieht nicht so dünn, so mager aus wie ein Vingegaard. Ein Vingegaard sieht wirklich aus wie 62, 63 Kilo. Pogacar hat, glaube ich, so ja, 65 Kilo.
Ja, dass man mal so eine ganz grobe Größenordnung bekommt. Holger, Marc Madiot, der Teamchef vom Groupama, wird zitiert, Pogacar wird das Feld in den ersten vier Tagen in Stücke reißen. Er wird die Tour da schon versuchen zu entscheiden. Und Florian hat eben gesagt, natürlich ist es nicht nur Pogacar, es ist ein Team. Wie siehst du diese strategische Herangehensweise in diese Tour?
Ja, normalerweise könnte man an den ersten vier Tagen, also drei dieser ersten vier, es gibt am Montag die Etappe nach Turin, das wird sicherlich ein Sprint werden, schon vorentscheiden. Ich bin nur nicht sicher, ob auf Tadej Pogacar das so offensiv fährt, dass er beispielsweise am Galibier, das ist die Etappe am Montag, schon sehr früh attackiert. Es folgt danach noch eine Abfahrt runter. Er wird versuchen, diese Etappen zu gewinnen. Ich glaube auch, er wird versuchen, die erste Etappe zu gewinnen. Ich bin nur nicht so sicher, ob er wirklich seine Rivalen, und dazu zählt für mich auch dann noch Primoz Roglic, wohl so los wird, dass man sagen kann, das war's jetzt schon. Der Faktor, ich glaube, den Florian vorhin schon gesagt hat, diese Mannschaft, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Denn immerhin in diesem Team stehen, erst einmal fürs Flache mit Tim Wellens, ein exzellenter Fahrer fürs Kopfsteinpflaster, mit Nils Polit, Zweiter und Vierter bei Paris-Roubaix, da kann man auf dieser Etappe nach Troyes kaum besser ausgerüstet sein, Ausnahme natürlich, man hätte Mathieu van der Poel in den eigenen Reihen, aber das hat ja nun kein Favorit. Dazu kommen mit Adam Yates und mit Joao Almeida die ersten zwei der Tour de Suisse. Mit Marc Soler, ein exzellenter Kletterer mit großer Erfahrung bei der Tour de France. Und dann haben sie noch Juan Ayuso, der auch schon Podium bei einer Grand Tour gefahren ist. Und Pavel Sivakov, dessen Talent auch unbestritten ist. Das ist eine Mannschaft. Also fast jeder, also natürlich ohne Nils Polit und Tim Wellens, könnte die Tour de France selbst auf dem Podium beenden. Hat es auch schon mit Adam Yates beispielsweise. Also das ist natürlich sein absolutes Plus gegenüber beispielsweise dem Team von Remco Evenepoel. Also da gibt es klare Unterschiede. Bora ist gut aufgestellt, keine Frage. Vlasov Hindley sind super Helfer für die Berge. Aber da tun sich natürlich wirklich Unterschiede auf.
Und man muss dazu noch sagen, dass bei Wismar Liesebike auch wichtige Fahrer fehlen, Sepp Kuss oder Steven Kruijswijk. Lass uns auf Primoz Roglic kommen, Florian. Vom Primoz zum Primus ist das schon möglich. Vor allen Dingen, da in diesem Jahr Red Bull eingestiegen ist. Offiziell heißen sie Red Bull Bora Hansgrohe. Wie schätzt du die Chancen ein?
Also ich würde ihn durchaus aufs Podium tippen, auf Platz 3. Da hat er allemal die Chancen einzulaufen, würde ich sogar den Tipp abgeben. Dieser Einstieg von Red Bull kann ja nicht sofort funktionieren und dass man sagt, nur weil jetzt der Name draufsteht und weil das Geld dann dahin wandert, sind die jetzt der logische Tourfavorit. Sie sagen, wir sind da, um das zu gewinnen. Das ist auch in Ordnung, dass man es sagt, aber wir können das ja auch ein bisschen anders einschätzen. Interessant ist, was die Zukunft bringt, über das Jahr hinaus. Ja, Primoz Roglic, die Verpflichtung ist sehr schön für das Regal. Man hat einen Topmann, Grand Tour-Sieger, aber entscheidend wird ja sein, was passiert hinter der Kulisse Primoz Roglic? Was passiert in den nächsten Jahren? Wie setzt man dieses Geld ein? Neues Development-Team. Wie baut man einen zukünftigen Star auf? Primoz Roglic ist ja eher im Herbst seiner Karriere. Was ist die Strategie? Wie will man einen eigenen Mann entwickeln? Wie nutzt man auch die Gegebenheiten von Red Bull? Ich habe mir bei der Teampräsentation mal das Performance Center angeschaut in der Nähe von Salzburg. Das ist schon sehr beeindruckend. Das waren viele Sportler auch außerhalb des Radsports da. Thomas Dresen beispielsweise, ehemaliger Abfahrer, der gesagt hat, das ist schon eine super Unterstützung, die dort Spitzensportler erfahren. All diese Komponenten werden in der Zukunft eine Rolle spielen. Das hat in diesem Jahr noch nichts großartig damit zu tun, außer dass natürlich der Name sehr spektakulär ist. Das ist klar. Und es gab ja viele Radsportteams, die ein Interesse von Red Bull hatten in ihrem Team, weil sie wissen, wenn Red Bull etwas macht, dann machen sie es richtig. Sowohl wirtschaftlich als auch in der Unterstützung ihrer Athleten. Also das ist eher ein Invest in die Zukunft, als dass man jetzt sagt, nur weil jetzt dieser neue Name draufsteht, werden in diesem Jahr die Tour de France gewinnen. Dazu ist, das hat Holger genau erklärt, auch aufgrund der Namen UAE einfach zu stark, als dass man sie für meine Begriffe attackieren kann. Aber es ist super spannend zu sehen, wie wird die Entwicklung in den nächsten 4-5 Jahren sein. Und offensichtlich hat Ralf Denk mit seiner Philosophie des Radsports Red Bull davon überzeugt, dort einzusteigen, weil andere wollten das Geld nämlich gerne auch.
Man könnte sagen, beim deutschen Rennstall steht alles auf Gelb oder die Signale auf Gelb. Und das ist ein guter Titel für unsere Reihe, die wir auf sportschau.de präsentieren. Eine ganz tolle Sache, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Marc Drumm und Uli Fritz haben da richtig toll zugeschaut, wie man beim Team Red Bull Bora Hansgrohe versucht, bei der Tour de France anzugreifen. Was werden wir alles zu sehen bekommen?
Ja, wir haben uns überlegt, in diesem Sommer könnte es ein großes Aufeinandertreffen geben und wird es jetzt ja auch geben. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und vor allem Primož Roglič. Das deutsche Team Bora, jetzt Red Bull, Bora Hansgrohe, hat sich Primož Roglič geholt. Beide haben großen Hunger. Roglič hat alles gewonnen, dreimal Vuelta, Giro, Olympische Spiele und ist ja vor 4 Jahren ganz knapp gescheitert am vorletzten Tag der Tour de France an der Planche Belfie am gelben Trikot. Das fehlt ihm und Red Bull Bora hat sich jetzt über Jahre aufgebaut. Die haben auch den Giro gewonnen, Etappensiege. Das wollten wir zusammenbringen und haben also nun vor allem dieses Team, damals noch Bora Hansgrohe, mit Roglič begleitet übers Jahr. Wie haben die sich vorbereitet? Wir waren in den Trainingslagern, wir waren im Windkanal mit Roglič, wir waren bei den Tests auf der Bahn dabei, bei den Besichtigungen der Schlüsseletappen im Höhentrainingslager und hatten auch mit Jonas Vingegaard vieles vereinbart. Der ist dann gestürzt, schwer, wie wir wissen, im Baskenland. Da mussten wir doch ein bisschen zurückschrauben, haben aber alle Protagonisten immer wieder über die Saison begleitet und diesen langsamen Aufbau, die Annäherung, bis die Tour beginnt. Wie viele Tage sind es noch? Und so sind wir jetzt hier gelandet.
Das ist eine absolut Top-Begleitung zur Live-Berichterstattung, die wir auch auf allen Ausspielwegen natürlich im linearen Fernsehen, im Ersten, im Radio, auf sportschau.de haben werden. Und wo kann ich das genau anschauen?
Man kann es sehen natürlich in der ARD-Mediathek, die ersten 3 Folgen. Denn es wird eine 4. Folge geben, damit man später auch anschauen kann, wie es nämlich ausgegangen ist. Nach der Tour kommt die raus. Auf YouTube gibt es die erste Folge als so ein Anreißer, um zu sagen, schaut es in der Mediathek. Und vor der ersten Etappe gibt es alle 3 Folgen im linearen Fernsehen ab 12.50 Uhr in der ARD nacheinander zu sehen.
Na wunderbar, dann wissen wir da auch Bescheid. Vielen Dank, lieber Uli Fritz. Marc Drumm ist der Co-Autor. Michael, lass uns mal eben, wir haben sie zwar eben schon im Wortlaut gehört, aber noch mal kurz über die deutschen Namen. 8 sind in diesem Jahr dabei, sprechen. Simon Geschke auf seiner Abschiedstour. John Degenkolb ist auch mal wieder dabei. Nils Polit haben wir schon gehört. Von wem erwartest du, dass er in diesem Jahr sich zeigt, dass er womöglich einen Etappensieg rausfahren kann?
Naja, an erster Stelle ist da sicherlich Georg Zimmermann zu nennen. Der hat die Freiheiten, das auch zu tun. Die anderen sind größtenteils in Helferdienste eingebunden. Nils Polit, ganz klar, soll Tadej Pogacar unterstützen. Phil Bauhaus ist natürlich der zweite Kandidat, der in den Sprints sehen soll, ob er gegen die Großen wie Jasper Philipsen doch einen Überraschungskuh landen kann. John Degenkolb, glaube ich, fährt auch für Fabio Jakobsen die Sprints an, also bereitet die mit vor, ist selber vielleicht mal in der Ausreißergruppe dann zu sehen, wenn es keine Sprintetappe werden soll, das müssen wir abwarten. Und dann ist da natürlich Pascal Ackermann, der gibt auch sein Debüt, auch ein Sprinter. Ich bin sehr gespannt, wie er sich hier schlägt. Er hat nicht wirklich einen Sprintzug dabei, ist quasi auf sich alleine gestellt, lernt das erste Mal die wilden Sprints bei der Tour de France kennen. Das ist sicherlich interessant, ihn zu beobachten. Die Ergebnisse sprechen jetzt in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren nicht so für ihn. Aber gut, wer weiß, vielleicht platzt der Knoten ausgerechnet hier bei der Tour de France. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.
Hören wir uns mal die Ziele an der deutschen Fahrer. Und das beginnt zufälligerweise, du hast es super angeteased, mit Pascal Ackermann.
Ja, Etappensieg. Ich will nur als Erster über die Ziellinie fahren, der Rest ist mir egal.
Wir haben Guillaume Martin, wieder jemand dabei, der die Gesamtwertung ins Auge nimmt. Ziel ist da sicherlich Top 10. Da werden Aufgaben natürlich für mich zukommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann auch die anderen Fahrer und ich natürlich auch auch viele Freiheiten, die Etappen, die prädestiniert sind für eine Ausreißergruppe, da natürlich in den Gruppen zu sein und auch um Etappensieg mitzukämpfen.
Ziel für diese Tour ist, aus Teamperspektive mit Louis Meinkies einen guten Platz in der Gesamtwertung zu erreichen. Darüber hinaus will die Mannschaft auch eine Etappe gewinnen und das überschneidet sich auch mit meinen persönlichen Zielen, weil auch ein großes Ziel für mich persönlich ein Etappensieg bei der Tour de France während meiner Karriere ist und von daher, warum nicht dieses Jahr?
Ich kann mir jetzt viele Etappen raussuchen, aber am Ende muss man gucken, wie es mit dem Team aussieht, wer ist vorne und welche Chancen haben wir auf den Etappensieg.
Ja, ich denke, Philipsen und Pedersen, das werden die zwei Männer sein, die zu schlagen gelten. Die fahren auch recht gut berghoch, deshalb sind die eigentlich immer in meinem Weg. Aber wir haben 7 bis 8 Chancen und von daher wird da schon was dabei sein.
Fabian, vielleicht nochmal an dich als ehemaliger Radprofi. Es hat die vielen, vielen Stürze gegeben im Frühjahr mit prominenten Verletzten und einfach mal so aus psychologischer Sicht, wie kann man es verarbeiten, wenn man so schwer gestürzt ist, dass man bei der nächsten schnellen Abfahrt nicht einen Gang rausnimmt?
Ja, da hilft nur eins, sich schnell wieder aufs Rad setzen und wieder runterfahren. Also aus eigener Erfahrung weiß ich immer, die ersten Abfahrten oder die ersten Kurven, je nachdem wie man gestürzt ist, wenn man zum Beispiel auf Nässe einfach mal weggerutscht ist, das hat schon wieder ein bisschen gedauert, bis man wieder das Vertrauen bekommen hat in die Reifen, in das Rad, in sein Können. Da hilft nur einfach praktizieren. Also man muss wieder aufs Rad, man muss wieder fahren. Und dann muss man natürlich auch die Gabe haben, sowas vergessen zu können. Das ist ganz wichtig. Es gibt Fahrer, bei denen bleibt das immer im Hinterkopf. Die kommen nie wieder dahin, wenn sie einmal richtig schwer gestürzt sind. Und dann gibt es Fahrer, und da muss man ja irgendwie an Mark Cavendish denken, der ist so oft schon im Massensprint gestürzt. Der hält immer noch genauso rein, als wenn er jetzt 22 ist. Das ist also eine Gabe, die man durchaus braucht. Aber wie gesagt, man muss es einfach wieder machen. Man muss sich rantasten. Man kann nicht einfach warten und sagen, so, jetzt warte jetzt mal 2 Monate, dann wird er schon wieder. Sondern ich muss das wieder weiter praktizieren.
Kleine Schlussrunde, beginnend mit Holger. Was ist deine Lieblingsetappe? Worauf freust du dich am meisten?
Auf die Etappe tatsächlich rund um Troyes, weil es natürlich, ich weiß, dass ich gehasst werde von sportlichen Leitern, für die das der Albtraum ist, dass man das gar nicht so berechnen kann, dass man unfassbar viel Mensch und Material braucht für diesen Tag. Und ich freue mich, dass fast alle Stars des internationalen Radsports hier sind. Das hatte man selten. Also die großen 4, die wir jetzt immer benannt haben, aber auch Wort von Art. Auch Mathieu van der Poel ist da. Mark Cavendish haben wir schon gesagt. Also es fehlt ja eigentlich, und das in einem Olympiajahr, von den ganz Großen, die man auch kennt, fehlen eigentlich nur 2, nämlich Philipp Ogana und Julian Alaphilippe. Aber das, wir werden auf allen Etappen große Stars hier erleben.
Und der Alaphilippe will natürlich im eigenen Land Olympiasieger werden, das ist klar. Florian, ja. Deine...
Alaphilippe hätte ja in seiner Heimatstadt fahren können. Also das ist schon eigentlich fast ein starkes Stück, dass man ihn hier nicht nominiert hat.
Ja.
So ist es.
Deine Lieblingsetappe?
Ich bin bei Holger. Troyes ist für mich auch, bin natürlich ein Fernsehmensch, ich sehe Bilder. Ja. Weiße Staubfahnen hinter sich herziehend bei den Schotterpisten finde ich extrem gut. Man muss dann auch in Frage stellen, natürlich, ist das ein gerechtfertigter Aufwand, wenn so viele Menschen dort am Straßenrand sehen mit Laufrädern, um einzugreifen, falls jemand einen Defekt hat. Was ich mir wünsche ist, dass es am letzten Tag noch spannend ist. Wenn es bei dieser letzten Etappe beim Zeitfahren wirklich noch um den Gesamtsieg gehen, dann würde ein wahnsinniger Plan aufgehen und dann werden Hunderttausende am Streckenrand stehen, da bin ich sicher, und Millionen mitfiebern. Darauf würde ich mich sehr freuen.
Das wäre ein irres Finale. Michael, du?
Ja, ich freue mich schon gleich auf die erste Etappe, weil das in der Form mit über 3800 Höhenmetern hat es so noch nicht gegeben bei der Tour de France. Alle müssen sofort loslegen, müssen sofort zeigen, wo sie sind. Und ich glaube, dass wir schon am Samstag da wirklich ein großes Spektakel erleben, bei dem hoffentlich alle heile bleiben, weil das ist genau wie die Etappe in Troyes. Also ich glaube zum Beispiel bei Bora Hansgrohe werden sie 3 Kreuze machen, wenn der erste Ruhetag erreicht ist und Primoz Roglic hoffentlich auf dem Rad geblieben ist und heile geblieben ist und nicht zu viel Zeit verloren hat. Also ich freue mich auf dieses Auftaktwochenende, die erste Etappe und bin auch bei Florian, wenn es am Ende noch spannend ist, das wäre fantastisch, das wünschen wir uns sicherlich alle.
Und Fabian, der sich mit Streckenplanungen auskennt als sportlicher Leiter und Direktor der Deutschlandtour, was ist deine Lieblingsetappe?
Ja gut, dann sage ich die 19. nach Isola 2000. Da sind zwei Berge der Hors-Kategorie, also da geht es über den Col de la Bonnet auf 2800 Meter hoch und ich wünsche mir einfach, dass es bis dahin noch so eng bleibt, dass es da vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung gibt. Wie gesagt, die letzten fünf Etappen sind überhaupt nichts mehr für Sprinter, die werden nur was für Gesamtklassementfahrer werden und ich hoffe, dass diese komplette Woche richtig spannend bleibt, dass nicht Tadej Pogacar schon mit 10 Minuten Vorsprung führt und deswegen freue ich mich vor allen Dingen auf die 19. Etappe.
Und das Allerwichtigste, dass alle Fahrer gesund bleiben mögen, dass schwere Stürze hoffentlich nicht stattfinden und dass wir einen sportlich fairen Wettkampf sehen werden. Ich danke euch für diese erste wirklich spannende und schöne Runde. Ich freue mich auf die Tour mit euch. Und wir haben noch eine Hörempfehlung für euch zu Hause. Was wäre Gedankenexperiment, wenn jeder aufs Rad steigen würde? Jeder. Wären wir gestresster oder wären wir entspannter? Mal angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau hat sich das angeschaut. Justus Kliss und Christine Becker, die machen das Gedankenexperiment. Fahrräder statt Autos auf den Kurzstrecken. Da geht es um Lastenräder, die vielleicht Lkw ersetzen könnten, um riesige Fahrradparkhäuser unter der Erde und auch um die Frage, ob es dann vielleicht auch weniger schlimme Verkehrsunfälle geben würde. Hört mal rein und erfahrt, wie sich unser Leben und unsere Städte verändern könnten, wenn wir einfach alle in die Pedale treten. Mal angenommen, alle fahren Fahrrad. Findet ihr, wie uns auch, in der ARD Audiothek. Also, bis morgen. Ich freue mich.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.